Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken.
Was ist Identität? Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst und warum Politik und Identität zusammenhängen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, was wir unter Identität verstehen. Nimm dir 15 Minuten Zeit, hörst dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, was du darüber denkst, wie wir uns das Drama um die Identität erklären. So, jetzt geht's los. Was ist eigentlich Identität? Obwohl das Wort einem sehr häufig über den Weg läuft, stellen sich viele darunter unterschiedliche Dinge vor. Kein Wunder, denn Fragen über Identität treiben Philosophinnen und Psychologen schon seit hunderten Jahren umher. Kommen wir mit unserer Identität schon auf die Welt? Verändert sich unsere Identität oder bleibt sie ein Leben lang die gleiche? Haben wir ganz viele kleine Identitäten oder eine große Ganze? Und was genau ist eigentlich Geschlechtsidentität und gibt es so etwas wie kulturelle Identität? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Nähern wir uns dem Wort Identität einmal an. Was heißt Identität denn überhaupt? Identität kommt vom lateinischen Wort idem, was so viel bedeutet wie derselbe oder ein solcher. In diese Richtung geht auch eine möglichst allgemeine Definition. Identität meint die Art und Weise, wie Menschen sich selbst wahrnehmen und verstehen. Weder in einem psychologischen noch in einem philosophischen Verständnis wird aber davon ausgegangen, dass diese personale Identität, also die Identität einer Person, das ganze Leben lang gleich bleibt. Identität wird vielmehr als ein Prozess verstanden, der durch und mit anderen stattfindet. Identität entsteht daher in Abgrenzung und durch Wiedererkennung in unseren Mitmenschen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass wir Menschen nicht voneinander isolierte Lebewesen sind, sondern bei solch existenziellen Dingen wie der Herausbildung unserer Selbstwahrnehmung aufeinander angewiesen sind. Wir leben und werden mit und durch andere Menschen. Es gibt viele Perspektiven, wie wir auf das Thema Identität blicken können. Wir werden heute zuerst über die personale Identität sprechen und dann schauen, was für eine politische Rolle Identität heute eigentlich spielt und auch welche Probleme das vielleicht für Linke mit sich bringt. Ich bin ich. Es existieren ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema Identität. In der Philosophie wird in der Diskussion um personale Identität danach gefragt, was unsere Identität eigentlich ausmacht. Diese Frage klingt nicht nur für uns schwierig, sondern das war sie auch für zahlreiche Philosophinnen. Das zentrale Problem der Diskussion: Woran machen wir unsere Identität fest? An unserem Gedächtnis? An unseren Erfahrungen? An unserem Bewusstsein? An sozialen Rollen? Oder einfach an unserer Biologie? Je nach philosophischer Tradition wurde diese Frage etwas anders beantwortet. Die meisten Denker und Denkerinnen zu diesem Thema haben aber personale Identität von Ding-Identitäten unterschieden, also von der Identität von Gegenständen. Sprich, meine Identität ist eine andere Form von Identität als die von einem Tisch oder von einem Baum. Wie ist es aber nun mit der personalen Identität? Dazu ein Gedankenspiel, das berühmt geworden ist in der Philosophie. Es geht so. Ich stelle mir vor, mein Gehirn wird in einen Tank exportiert und an eine Computersimulation angeschlossen, die mein Gehirn glauben lässt, es sei noch immer in meinem Körper. Der Computer sendet dabei meinem Gehirn Nervenimpulse, wie es auch mein Körper machen würde. Nun stellt sich die philosophische Frage: Bin dieses Gehirn jetzt immer noch ich? Ist dieses Gehirn identisch mit mir und meinem Bewusstsein? Ist das überhaupt noch mein Gehirn? Dieses berühmte Motiv wurde auch in der Popkultur immer wieder aufgegriffen. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist der beliebte Science-Fiction-Film Matrix, der die Möglichkeit einer Computersimulation als echt geglaubtes Leben aufzeigt. Sich über das Gehirn im Tank Gedanken zu machen, ist spannend und bei langen philosophischen Gesprächen, bei Kerzenschein und Wein sicherlich eine nette Beschäftigung. Wir wollen uns die Frage nach Identität aber auf einer politischen Ebene widmen. Dabei ist es sinnvoll, davon auszugehen, dass wir in einer Welt leben, in der Geist, Bewusstsein, Identität und Körper nicht als getrennte Dinge existieren. Denn für unsere politische Praxis bringt es reichlich wenig, die Möglichkeit ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dass unser Bewusstsein in einem Gehirntank oder in einer Matrix festsitzt. Als Linke wollen wir als politisch handlungsfähige Wesen begreifen und daher gehen wir einmal zweckmäßig davon aus, dass wir darauf vertrauen können, dass unser Identitätsgefühl uns nicht trügt und wir in einer realen Welt mit realen Handlungsoptionen leben. Aber wie entsteht dann eigentlich Identität? Interessant wird diese Frage für uns Linke besonders dann, wenn Machtdynamiken ins Spiel kommen. In der Psychologie wird davon ausgegangen, dass unterschiedliche Faktoren in die Struktur der eigenen Identität einfließen können. Zum Beispiel unser Geschlecht, Alter, soziale und kulturelle Herkunft. Beruf und sozialer Status, aber auch persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Identität ist dabei immer als etwas zu verstehen, das in Beziehung zu anderen steht. Das heißt, die herausbildende Identität ist nicht nur davon abhängig, wie wir uns selbst sehen, sondern auch, wie andere uns wahrnehmen. Identitätsentwicklung ist damit ein Wechselspiel aus Selbstwahrnehmung und Abgleich dieser Selbstwahrnehmung mit einer Rückmeldung von anderen. Unsere früheste Selbstwahrnehmung wird durch die ersten Menschen geprägt, mit denen wir es zu tun haben. In den häufigsten Fällen unsere Eltern. Wir werden also nicht mit einer fertigen Identität geboren, ganz im Gegenteil. Sie ist ganz zentral abhängig von unseren Mitmenschen und unserem Umfeld. Für ein Verständnis von Identität ist es unverzichtbar, die Notwendigkeit einer Ausbalancierung von Beständigkeit und Veränderung der eigenen Person anzuerkennen. Das gilt aber nicht nur für die Identität von Personen, sondern auch von Geschlecht, Kultur oder Nation. Dazu aber später mehr. Bis hierher ist es einmal wichtig, dass sich Menschen sowohl als einzigartig als auch als gleich zu anderen verstehen lernen. Ein Antriebsmotor ist dabei immer das Bedürfnis, sich in der Auseinandersetzung mit der Welt als handlungsmächtig zu erleben. Dies bedeutet auch, dass Identität unter wechselnden Lebensbedingungen immer wieder neu angepasst werden muss. In vielen psychotherapeutischen Ansätzen sowie in psychologischen Schulen wird den ersten Schritten der Identitätsbildung, also dem Kleinkindalter, viel Gewicht zugerechnet. Die Kommunikation mit unseren frühen Bezugspersonen prägt uns wesentlich. Sie ist für spätere Konflikte, Lösungsstrategien oder persönliche Herausforderungen zentral. Insbesondere die Psychoanalyse hat der Beziehungsdynamik des Kindes und seinen Eltern viel Aufmerksamkeit geschenkt. Geschlechtsidentität. Die Psychoanalyse stellt eine Theorie zur Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität zur Verfügung. Allerdings sind sie und ihre Idee von individuellen Entwicklungsprozessen, wie sie in ihren Anfängen von Freud entwickelt wurde, eben stark männerspezifisch geprägt. Ähnlich wie in anderen Wissenschaften bildete der männliche Körper und die männliche Sexualität den zentralen Bezugspunkt. Demzufolge definierte Freud Weiblichkeit über ein Defizit, nämlich das Fehlen eines Penis. Zwar wurde ab den 1920er Jahren Widerspruch zu diesen Ansichten geäußert, die Diskussion systematisierte sich aber erst mit dem Aufkommen der zweiten Frauenbewegung. In der Zeit von den 1970er Jahren bis in die 90er gab es zwischen Feminismus und Psychoanalyse eine sehr produktive Auseinandersetzung, die bis in die frühe Zeit sogenannter dekonstruktivistischer Ansätze, den philosophischen Vorläufern des heutigen Queerfeminismus, hineinreichte. Diese Art von Dialog unterschiedlicher Ansätze ist heute jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, so gut wie verschwunden. Ohne an dieser Stelle zu tief in die psychoanalytische Diskussion einzutauchen, ist uns aber ein kurzer Blick auf ihre feministischen Erkenntnisse wichtig, um Fragen nach dem Zusammenhang von Macht- und Geschlechtsidentität aufzuwerfen. Feministische PsychoanalytikerInnen haben darauf hingewiesen, dass die Entstehung von Herrschaftsbeziehungen innerhalb der Geschlechtsidentität ihre Entsprechung in hierarchisch organisierten Geschlechterverhältnissen haben. Das heißt, Männer und Frauen, konkret gesprochen Vater- und Mutterfigur, fallen gesellschaftlich unterschiedlichen Rollen beim Aufwachsen des Kindes zu. Diese Rollen von Frauen und Männern basieren ganz stark auf einer Idealisierung des Männlichen und der Abwertung des Weiblichen. Mit dem männlichen Ideal sind dabei Eigenschaften wie Autonomie, also die Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln, und Unabhängigkeit verbunden. Die Mutter hingegen symbolisiert in der gegengeschlechtlichen Beziehung Abhängigkeit und Unselbstständigkeit. Der Blick war damals schon fast revolutionär für die Psychoanalyse. Denn in der Kritik an dieser Geschlechterhierarchie haben Feministinnen die Mutter erstmals als die andere, als Frau mit einem eigenen Begehren, mit selbstständigen und vor allem vom Kind unabhängigen Wünschen verstanden. Dieses Unabhängigkeitsverständnis der Mutter ist für eine positive personale Identität des Kindes ebenso wichtig wie Verschmelzungserlebnisse und Abhängigkeit zur Mutter. Das gilt laut den TheoretikerInnen im Übrigen auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen, bei denen Rollenverhalten und Machtdynamiken ähnliche Formen annehmen. Bis hier sollte nun klar geworden sein, dass wir Identität als etwas begreifen sollten, das in Auseinandersetzung mit anderen entsteht und sich darin entwickelt. Dieser Blick erlaubt uns, die Entwicklung von Geschlechtsidentität als einen Prozess zu verstehen, der einerseits Anerkennungs- und Bindungsbedürfnisse und andererseits Autonomiebedürfnisse herausbildet. Es gibt kein isoliertes, völlig unabhängiges Subjekt, das aus sich heraus eine Identität entwirft. Wir sind soziale Wesen und mitunter als Kleinkinder unter allen Säugetieren ganz besonders abhängig von Fürsorge, Liebe und Zuneigung und unseren Versorgungspersonen. Teile unserer Identitätsbildung, wie Geschlecht, unterliegen dabei scheinbar spezifischen Gegensätzen, die wir als bestimmte Rollenverteilung schon sehr früh lernen und auch lernen, uns mit dem einen oder dem anderen zu identifizieren. In der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart organisieren sich Menschen entlang der abgewerteten Seite von hierarchisch organisierten Beziehungen, wie in unserem Beispiel eben die männliche oder weibliche Identität. Aktuell sprechen wir dabei häufig von Identitätspolitik. Aber was ist denn überhaupt Identitätspolitik? Identitätspolitik und Frauenbewegung. Das Beispiel der Frauenbewegung kann uns zeigen, was Identitätspolitik ist und was das mit Hierarchien und Herrschaft zu tun hat. In der Zeit der ersten Frauenbewegung, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa, haben bürgerliche und proletarische Aktivistinnen erstritten, dass Frauen beispielsweise heute wählen oder sich frei versammeln und organisieren dürfen. Während die bürgerliche Frauenbewegung die Besitzverhältnisse aber unangetastet lassen wollte, war es für ArbeiterInnen essentiell, auch die Lohnarbeit zu thematisieren. Für die proletarische Frauenbewegung waren die soziale und die Frauenfrage unabdingbar miteinander verknüpft. Zu den Erfolgen der proletarischen Frauenbewegung gehören Errungenschaften wie der Mutter- und Kinderschutz oder die Verkürzung der Tagesarbeitszeit. Heute könnte man sagen, ihre Identitätszugehörigkeit sowohl als ArbeiterInnen als auch als Frauen waren für ihre politische Schlagkraft ausschlaggebend, denn sie organisierten sich innerhalb der ArbeiterInnenbewegung als Frauen und innerhalb der Frauenbewegung als ArbeiterInnen. Das ermöglichte ihnen, in ihrer spezifischen Position als weibliche ArbeiterInnen Rechte zu erstreiten, die so weder im Interesse der bürgerlichen Frauenbewegung noch der Arbeiterbewegung gestanden hätte. Viel später, erst nach den Schrecken der beiden Weltkriege, rückte im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs und angestoßen durch die studentische 68er-Bewegung wieder Fragen von weiblicher Benachteiligung in die Öffentlichkeit. In den 1960er Jahren gründeten sich Frauengruppen und Netzwerke und forderten Rechte auf Selbstbestimmung ein, wie etwa ein aktives Mitspracherecht in der Politik, uneingeschränkter Zugang zu Bildungsinstitutionen oder das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Die Forderung nach körperlicher Selbstbestimmung war in dieser Zeit lauter denn je. Gleichzeitig hat sich ab den 1970er Jahren auch eine selbstbewusste schwarze feministische Frauenbewegung gebildet. Sie machten darauf aufmerksam, dass schwarze Frauen mehrheitlich aus der weißen Frauenbewegung ausgeschlossen waren. Schwarz und zugleich Frau zu sein, war damit eine eigene Quelle der Erfahrung und vor allem der Diskriminierung. Eine der ersten, die diese spezifische Positionierung von schwarzen Frauen in den USA thematisierte, war eine Gruppe, die sich als das Combahee River Collective bezeichnete. Sie sind es, die den Begriff Identitätspolitik als erste verwendeten. In ihrem 1977 veröffentlichten Statement stellten sie klar: Wir sind jedoch nicht überzeugt, dass eine sozialistische Revolution, die nicht auch eine feministische und antirassistische Revolution ist, unsere Befreiung garantieren wird. Wir stehen vor der Notwendigkeit, ein Verständnis von Klassenverhältnissen zu entwickeln, das die spezifische Klassenposition schwarzer Frauen berücksichtigt. Wenn schwarze Frauen frei wären, würde dies bedeuten, dass alle anderen frei sein müssten, da unsere Freiheit die Zerstörung aller Unterdrückungssysteme erforderlich machen würde. In ihrem Statement proklamierten die Aktivistinnen eine identitätspolitische Formel. Sie organisierten sich unter der Erfahrung, schwarze Frauen zu sein. Gleichzeitig verleihen sie damit einhergehenden Schwierigkeiten Ausdruck, die bis heute ein wiederkehrendes Problem für viele unterdrückte Gruppen darstellt. Eine Selbstrepräsentation, die einerseits unmöglich ist, ohne Ausschluss zu reproduzieren, andererseits aber notwendig ist, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Lässt sich daraus schließen, dass das Combahee River Collective alle schwarzen Frauen unter einen Banner stellt? Heißt das nun, dass alle schwarzen Frauen dieselben Erfahrungen machen? Gleich ob sie alt oder jung, Angestellte oder Präsidentinnen, US-Amerikanerinnen oder Haitianerinnen sind? Nein. Was in unserem Beispiel die Gruppe gemacht hat, ist eine kollektive Identität herzustellen, die eine Naturalisierung der Gruppe schafft. Die politische Durchsetzungsfähigkeit ihrer Mitglieder hängt zu einem großen Teil von ihrer ideologischen Unterfütterung ab, ihre Kollektividentität. Braucht es also immer eine Kollektividentität für politische Praxis? Und war das denn schon immer so? Für die Beantwortung dieser Fragen müssen wir uns vielleicht noch einmal der Moderne widmen und uns überlegen, was heute anders ist als zuvor. Identitätspolitik und bürgerliche Gesellschaft. Die bürgerliche Gesellschaft, also was häufig unter die Moderne verstanden wird, hat einen gewaltigen Individualisierungsprozess mit sich gebracht. Durch die Herausbildung des Kapitalismus und der Abschaffung des Feudalismus waren Menschen nicht mehr Teil einer klar definierten Schicht oder eines Standes. Wer früher als Bauernkind geboren wurde, wurde klarerweise selbst Bauer. Durch das Aufkommen der modernen Industrie und ihren Bedarf nach Arbeitskräften änderte sich dieses starre System. Damit geht auch eine Freisetzung von Menschen aus ihrer Kollektiverfahrung einher. Sei es die Familie, die soziale Schicht oder die Religion. Aber auch die regionale Zugehörigkeit, die sich etwa in Europa vor dem 18. Jahrhundert nicht entlang von nationaler Grenzen, sondern innerhalb vieler kleiner lokaler Gemeinschaftszusammenhänge herausbildete, die uns heute noch in Form von Bundesländern und regionalen Traditionen begegnen. Diese Freisetzung von vielen vorbestimmten Bindungen war ein wichtiger Teil der Aufklärung und bedeutete im 18. Jahrhundert eine revolutionäre Befreiung aus festgefahrenen Zwangsgemeinschaften. Nichtsdestotrotz sind sogar bis heute nicht alle von ihnen verschwunden. Die Staatsbürgerschaft hat Untertanen von Kaiserreichen und Fürstentümern wie etwa in Deutschland oder Österreich ersetzt. Die Familie aber ist eine historische Gemeinschaftsform, die überdauert hat. Mehr dazu in unserer Folge zur Familie. Damit sind einerseits natürlich Chancen verbunden. Soziales Sein ist nicht mehr schicksalshaft gegeben, sondern enthält Möglichkeiten zur Selbstgestaltung. Bei aller Möglichkeit zur Selbstentfaltung und Freiheit sind diesem Prozess der Moderne aber auch Risiken enthalten. Marx drückt es mit dem bekannten Satz aus, dass in der bürgerlichen Gesellschaft alles Ständische und Stehende verdampft. Er beobachtete scharfsinnig, dass die kapitalistische Produktionsweise den Menschen ihren religiösen und politischen Schleier entriss. Dadurch wurde es den Menschen möglich, in aller Nüchternheit auf ihre Lebensverhältnisse zu blicken. Marx sah darin das Potenzial für den sich selbst erkennenden Menschen, aber mitunter auch die Gefahr des Verlustes von sinngebenden sozialen Gemeinschaften und Regeln für das Zusammenleben. Eine Gefahr, die nur allzu oft rückwärtsgewandte Reaktionen mit sich bringt. Ähnlich versucht Erich Fromm, der bekannte Psychoanalytiker, auch den Faschismus in Europa durch diesen Prozess der Moderne zu verstehen. Er begreift das Besinnen auf eine kulturelle bzw. nationale Identität als Flucht vor der Möglichkeit der Freiheit und damit vor den Risiken der bürgerlichen Moderne. Damit ergeben sich zwei unterschiedliche Gefahren für die Identität heute. Einmal eine Verstetigung und Versteinerung von Eigenschaften als Identitäten, einmal eine Auflösung und Krise von Identität. Wir können zusammenfassen: Identitätspolitik schafft bei allen Unterschieden der einzelnen Individuen einen gemeinsamen Nenner. Dabei vereinheitlicht sie Differenzen zwischen den einzelnen Individuen, um eine handlungsfähige Gemeinschaft und Identifikation mit der Gruppe zu ermöglichen. Das ist zwar widersprüchlich, dass man Unterschiede vereinheitlicht, um etwas Gemeinsames zu entdecken, aber um in einer Gesellschaft überhaupt handlungsfähig zu sein, müssen sich Individuen zusammenschließen und bei aller Differenz Gemeinsamkeiten finden, die sie dazu bewegen, für oder gegen etwas zu sein. Das können prinzipiell ganz unterschiedliche Gemeinsamkeiten sein. Daraus könnten wir schlussfolgern, dass wir uns als Linke nun mit möglichst allen unterdrückenden Gruppenidentitäten identifizieren sollten, um möglichst viele politische Kämpfe voranzubringen. Das erste Problem daran ist, dass das einerseits gar nicht möglich ist. Denn wie wir ganz zum Anfang gehört haben, gehört es ebenfalls zur personalen Identität, dass wir unsere Identität auch in Abgrenzung zu anderen ausbilden und unterscheiden. Wenn wir uns also mit allen identifizieren würden, hätten wir wahrscheinlich am Ende gar keine eigene Identität mehr. Die andere Schwierigkeit ist mit einzubeziehen, dass eine tragende Säule der bürgerlichen Revolution ab dem 18. Jahrhundert lautete: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das Bürgertum also für sich beansprucht hat, schon eine Form des Gemeinsamen, des Universalen geschaffen zu haben. So sind wir zum Beispiel per Verfassung in Österreich alle gleich vor dem Gesetz. Zahlreiche Erfahrungen zeigen aber, dass gerade im Kapitalismus und im bürgerlichen Staat diese Gleichheit strukturell unterlaufen wird. Zum einen, weil die Möglichkeiten sich im bürgerlichen Staat nur auf das Recht, nie auf die materiellen Möglichkeiten beziehen. Vor dem Gesetz sind wir zwar gleich, aber es macht einen enormen Unterschied, ob ich für meine Arbeit 1.500 Euro netto bekomme oder wie René Benko Milliarden besitze. und zum anderen werden aus den Differenzen trotz rechtlicher Gleichheit sogar Profit geschlagen. Etwa wenn es um die unterschiedlichen Arbeitsrechte und Lohnzahlungen von In- und Ausländerinnen geht, aber auch wenn der Unterschied zwischen Mann und Frau in der Frage der Kostenübernahme für Sorge und Hausarbeit zentral wird. Wie kommen wir da als Linke wieder raus? Uns sollte einerseits bewusst sein, dass die untergrabene Gleichheit in der bürgerlichen Gesellschaft erst die Partikularinteressen, also einzelne voneinander abgeschlossene Interessen produziert, die diese angebliche Gleichheit dann erst recht als Illusion sichtbar werden lässt. Andererseits muss uns auch klar sein, dass Identitäten eben keine versteinerten, isolierten Dinge sind, sondern im Prozess befindliche Wiedererkennungs- und Abgrenzungserfahrungen sind. Unsere Identitäten verändern sich also laufend. Durch die Summe unserer Erfahrungen entsteht aber auch ein gewisser Zusammenhang und Fortbestand unseres Ichs. Unsere Identität bietet schlussendlich auch die Grundlage, auf der wir uns trauen können, Standpunkte zu beziehen und Positionierungen zu wagen. Diese Summe von Erfahrungen, die unsere konfliktreiche Identität ausmacht, ist also die Voraussetzung politischer Handlungsfähigkeit. Damit ist auch gesagt, ich muss mich nicht als schwarz, Frau oder queer identifizieren, um die Kämpfe dieser Gruppe zu unterstützen. Ich muss was viel Wichtigeres dafür machen, nämlich mich politisch positionieren. Eine gemeinsame Fluchtlinie dabei zu finden, ist oft schwierig und über viele Kämpfe müssen wir Linke uns sicherlich in Diskussionen und Auseinandersetzungen den Kopf zerbrechen. Der größte gemeinsame Nenner kann aber sein, jene Bedingungen zu bekämpfen, in denen Menschen zurückgelassen oder ausgeschlossen werden, in denen wir alle dazu gezwungen sind, in Angst und Unsicherheit zu leben. Oder wie Marx es meinte, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes Wesen ist.
Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken.